Herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern und sie gehört garantiert dazu. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Sie ist Autorin zahlreicher Fachbücher, psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin und immer wieder in TV-Formaten zu sehen. Sie berät Politiker, Organisationen, Unternehmen und gilt als Begründerin der modernen Traumatherapie. Sie bekam das Bundesverdienstkreuz für ihr internationales Engagement für schwer traumatisierte Menschen und die Initiierung der ersten Frauenhäuser. Es folgen Dutzende weitere Preise, die alle gar nicht hier in meine Anmoderation passen, aber unter anderem der International Distinguished Achievement Award als erste Deutsche, der Mental Health Award, der Global Healthcare and Pharma Award, der Deutsche Unternehmerpreis, der Deutsche Wirtschaftspreis und es ist wirklich beeindruckend, was in ein einziges Leben alles reinpassen kann, wenn man sich einem Themenbereich so sehr verschreibt. Ich freue mich, Sie heute näher kennenzulernen, Sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Frau Michaela Huber.
Herzlichen Dank, lieber Herr Schmidt, für diese wunderbar schmissige Anmoderation. Und ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Ich habe noch nie einen Gast mit Bundesverdienstkreuz im Podcast gehabt. Wie darf ich Sie denn richtig ansprechen?
Ja, das ist, glaube ich, ich bin eine ganz normale Bürgerin und das Bundesverdienstkreuz, bevor es verramscht wurde, muss ich mal ketzerisch sagen, in letzter Zeit, kriegt man dafür, dass man ganz viel ehrenamtlich macht. Ja, also Psychotraumazentren gründet und viele Menschen begleitet und irgendwelche Selbsthilfegruppen bei Facebook und sonst wo macht. Also es ist viel Arbeit und es wird dann irgendwann mal mit Blumensträußchen, kann man so ein kleines Schleifchen sich anheften und es gibt eine kleine Feier und alle freuen sich und dann geht man wieder nach Hause
und arbeitet weiter.
Ja, so ist es.
Schön. Wie mit jedem Gast würde ich gerne auch mit Ihnen so ein paar Jährchen zurückdrehen, nämlich so zu Ihren Ursprüngen. Ja? Wo kommen Sie so her und was waren so Ihre Pläne, wenn Sie mal so in die Kindheit zurückdenken? Wie hat denn das alles angefangen mit Ihnen als Bundesverdienstkreuzträgerin Michaela Huber?
Es wurde mir nicht an der Wiege gesungen. Und als ich es bekam, habe ich meiner Mutter das erzählt und die hat total nüchtern geantwortet: Du? Wofür? So ging es bei uns zu Hause zu. Vollkommen nüchtern und sachlich und down to earth, so war das. Ja. Und ja, ich bin in München geboren, ein echtes Münchner Kindl, aber nur die ersten paar Lebensjahre. Und ich hatte ganz großes Glück, so die ersten 4 Lebensjahre war es richtig klasse. Geliebt, das Wunschkind, das nach 2 Jahren Ehe kommt, ein Kindermädchen, eine große Wohnung mit 12 Meter langem Flur und also die Annehmlichkeiten einer sehr kreativen Elternschaft. Mein Vater war Künstler, Musiker und so weiter. Meine Mutter war auch sehr musisch. Bei uns wurde ständig geträllert und sonst was. Ich hatte ein Kindermädchen und meine Mutter war immer berufstätig, also nicht direkt nach der Geburt, aber ein bisschen später. Und alles hätte so wunderbar weitergehen können, wenn es nicht 2 kriegstraumatisierte Eltern gewesen wären. Also mein Vater, dieser wunderbare Mensch, ist der Spielsucht erlegen. Und das hat die Familie richtig kaputt gemacht. Meine Mutter musste irgendwann richtig gehen, damit man sich praktisch rettete. Ja, ein Mensch, der alles verspielt, Haus und Hof und jedes Geld, was da ist. Die beiden haben sich richtig geliebt. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, weil sie so angedeutet haben, dass sie so eine Frage stellen. Und ich dachte, die beiden waren wirklich die Liebe ihres Lebens füreinander. Wow. Und sie konnten es doch nicht leben. Und dann ging es auseinander und dann kamen ziemlich turbulente Kinderjahre für mich, die will ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen, aber schön war es nicht. Aber gezehrt habe ich bis heute. von diesem Fundament, die ersten Lebensjahre ein geliebtes Kind zu sein. Und ich glaube, das hat mich immer gekennzeichnet. Und ich glaube, das Zweite, als ich so nachdachte, war, ganz früh haben Leute angefangen, auch viel Ältere, bei mir Rat zu suchen. Also, und dann denkt man ja nach, was ist es? Und ich glaube, dass ich so mitfühlend und beide Leut sein kann und wirklich zuhören und gerne miteinander. Und dass ich aber trotzdem eine große Unabhängigkeit habe. Also immer schon. Ich konnte gut beobachten. Ich habe mir meinen Teil gedacht. Und so hat es mich dazu getrieben, ein bisschen mehr zu gucken. Vor allem, da war wieder meine Mutter dann wichtig. Die war immer mal wieder so verschwunden in so einem Nebel. Und die war auch schwer kriegstraumatisiert. Die war mit dem Ergebnis ängstlich, scheu, zurückgezogen, lieb, so, ne? Und manchmal war sie gar nicht da. Und ich habe als Kind immer gesucht, hinter diesem Nebel, da muss doch was sein. Und da ist auch was. Ab und zu war es zu merken, meine Mutter, ein wirklicher, lebendiger Mensch. Und dann war sie wieder so verschattet, ja? Und dieses Rätsel, glaube ich, war ursprünglich mit dafür verantwortlich, dass ich alles in allem dann die Psychologie gewählt habe. Und das war eine gute Entscheidung, glaube ich.
Wow. Jetzt kommt mir direkt spontan die Frage, wenn Sie gerade gesagt haben, Ihre Eltern haben sich wirklich geliebt. Auch was für eine schöne Erkenntnis da nochmal dann so beim Nachdenken. Kommt dann da nicht auch mal irgendwie so das Hinterfragen dieser Weltordnung, ins Spiel, wo man sagt, das kann doch nicht sein, wenn sich jetzt mal zwei Menschen, die sich wirklich lieben und füreinander bestimmt sind, finden, dass dann trotzdem irgendwie das Leben wieder so dazwischen schießt und es dann doch nicht funktioniert. Was soll denn das?
Ja, und diese Erklärung lieferte in der Kindheit und Jugend, haben wir viel, zu Hause bei uns wurde viel gesprochen über den Krieg, über die Nazizeit, über diese Verzweiflung und im Krieg das Ausgebombtsein und diese Todesangst. Und so nach und nach wurde es mir immer deutlicher. Die Geschichte meines Vaters, der in Russland als Fallschirmspringer absprang und der dann von allen Seiten kamen die Russen und haben die niedergemäht, diese ganze Truppe, die da sprang. Und er hat sein Gewehr um sich geschleudert und hat immer geschrien, ich werde 66 Jahre alt, ich werde 66 Jahre alt, weil ihm das eine Frau geweissagt hatte. Und die haben gedacht, die Russen müssen gedacht haben, der ist verrückt. Und dieses kurze Zögern hat ihm und ein, zwei Leuten so das Leben gerettet. Und da sieht man, darüber wurde gesprochen. Das ist so in der Familiengeschichte, die ich
In der
inhaliert habe,
Schatzkiste
drin.
abgespeichert,
Ja,
ja.
es ist nicht nur eine Schatzkiste. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, auch wenn das so lachend erzählt wurde, was es bedeutet haben muss, so eine Todesangst zu haben. Und ja, dieses nie wieder Krieg und wir wollen eine friedliche Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft. Wir wollen uns einbringen. Das war alles so, sozusagen, mit dem bin ich groß geworden. Ja? Und dass man eine Verpflichtung hat, wenn man es irgendwie geschafft hat, einigermaßen gesund zu sein, dass man andere nachzieht, ja, und guckt, dass es allen möglichst gut geht. Schönheit, Reichtum und Wohlergehen für alle, ja. Das war sozusagen mein Credo, ja. So, und deswegen ist es nicht nur der Schatz im positiven Sinne, sondern auch die Herausforderung, glaube ich. Zu sagen, was ist hier los und können wir was heilen und was wird alles nicht ausgesprochen, obwohl viel gesprochen wird. Ja, das sind Themen, die mich ja bis heute beschäftigen.
Ging es denn sofort in die Traumata, in Ihrem beruflichen Werdegang, oder gab es da noch so ein paar Exkursionen?
Oh ja, weil ich liebe es auch, mit Sprache umzugehen und zu schreiben. Und dann, als ich so das Diplom hatte, habe ich dann überlegt, was mache ich? Und ich hatte so zwei Angebote. Ich hätte eine Assistentenstelle in Berlin an, ich weiß nicht, TU oder FU, ich weiß gar nicht mehr, was davon es war, haben können. Das wurde mir angeboten. Und ich hatte mich beworben bei Psychologie Heute, bei der, ja, sagen wir mal, populären Fachzeitschrift. Und ich hatte immer mal ein bisschen was geschrieben. Und dann bei dem einen hatte ich Vitamin B bei der Uni und bei dem anderen überhaupt nicht. Und die wollten mich aber haben. Und die hatten nur sozusagen vier Redakteure und machten jeden Monat eine Zeitschrift. Und ich hatte Lust, damals war das noch jeden Monat, und ich hatte so Lust, mich richtig in dieses Bring Science to the People reinzustürzen. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Dann war ich insgesamt 10 Jahre lang überwiegend Wissenschaftsjournalistin.
Wow.
Was deswegen klasse ist, finde ich, weil du lernst das Schreiben. Du lernst komplexe Sachverhalte verständlich auszudrücken. Ja? Und das sind so Fähigkeiten, die einem später zugutekommen, wenn man Workshops macht. Sie kennen das ja selber auch, ja, dass man versucht, irgendwas, was sehr, sehr vielschichtig ist, ohne es zu banalisieren, irgendwie so auszudrücken, dass viele Leute das verstehen können. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und dann nebenher, damals gab es noch den Begriff Supervision gar nicht. Berufsbezogene Selbsterfahrung haben wir das genannt. Mit den Leuten im Sozial- und Gesundheitswesen habe ich mich mit Leuten zusammengetan und habe so Konzepte entwickelt, wie kann man Menschen begleiten, die andere begleiten? Was für einen Stress erleben die? Da ging es dann ganz früh darum, dass man ausbrennen kann und dass man dafür sorgen muss, dass man nicht total alle ist irgendwann und gar nichts mehr kann. Und dann bin ich immer, habe ich so zwei, drei, vier Patienten gehabt und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, es nur zu beschreiben, was andere Leute schon gedacht haben, ist schön auszudrücken, ist das eine. Es selber zu machen, ist das andere. Also sowas wie dazu beizutragen, dass andere Leute heiler werden, gesünder werden, irgendwie ein besseres Leben haben. Das gefiel mir. Und dann habe ich mich niedergelassen. 88, 89 habe ich mich dann offiziell bin ich niedergelassen. Seit 89.
Wie sind Sie so lange dran geblieben?
Weil es mir Freude macht. Und weil es, ich erhole mich beim anderen vom einen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das. Ja, ich
Die
war so
Aussage würde ich gern
gewohnt, da
einrahmen.
erhole ich mich von der Therapie. Ich schreibe was, dabei erhole ich mich von den Supervisionen und Therapien. Ich mache einen Workshop, dabei erhole ich mich von den Supervisionen, vom Schreiben und von den Therapien. Und so, ja. Und gleichzeitig lerne ich viele Menschen kennen und studiere und lese und grab mich, fräse mich in Sachen rein. Ja, und so ist das tatsächlich. Also durch den Wechsel auch, da bringt es viel. Auch Reisen, unterschiedlich. Ich bin ja in ganz Europa unterwegs, ja, und lerne so viele unterschiedliche Menschen kennen, Szenarien, auch natürlich die jeweiligen Dramen vor Ort und so. Aber insgesamt kann ich das so sagen. Ich erhole mich beim anderen vom einen.
Das ist großartig. Vor allem nach all den Jahren ja auch. Da gibt es ja ganz viele Kollegen, die irgendwann auch so das Handtuch werfen, sagen, ich habe jetzt so viel Leid erlebt, ich habe jetzt so viel Traumata gesehen, ich habe so viel zerbrochene Menschen so nah bei mir gehabt, bevor ich jetzt selber zerbreche, mache ich lieber die Tür in diesem Themenbereich zu und lass das. Was ist so außer dem einen zum anderen oder dem anderen vom einen Ihre Freudentankstelle, um
Es
dort
gibt
wieder
ganz viele,
aufzutanken?
ganz viele. Also die Liebe natürlich. Und also nahe, enge, liebevolle Menschen bei mir. Das ist was ganz Wichtiges. Und Musik. Ich habe früher Jazz gesungen und war in einer Jazzband, also habe Saxophon gespielt, habe mein Saxophon wieder rausgegriffen und fange jetzt wieder an, schöne Jazzballaden zu spielen, stundenlang in den Abendhimmel. Und irgendwo sitzen Leute dann immer und erzählen mir, das waren Sie? Das hat sich aber schön angehört und so. Ja. Und man hört es, wenn ich traurig bin, klingen sie trauriger. Und wenn ich fröhlich bin, dann ist es eher Swing, ja. Und so geht es. Ich mache ganz viel, ich bewege mich ganz viel. Also mindestens 1, 2 Stunden am Tag mache ich Sport, Gymnastik, Schwimmen, irgendwie auf meinem Ergometer rumradeln und sowas, das muss schon sein. Zumal ich nicht mehr so ganz taufrisch bin, da muss man viel mehr machen, um sich fit zu halten, als wenn man dann so, was weiß ich, 30 oder 40 ist.
Also ich würde sie als sehr taufrisch bezeichnen, aber ja.
Dankeschön, vielen Dank.
Okay, Kunst, Musik. Können Sie diese Trauer, weil Sie gerade gesagt haben, wenn ich traurig bin, komma dann, können Sie die dann darüber auch verarbeiten? Ist das...
Ja, so gut wie es geht. Also ich
Ja.
glaube, es sammelt sich schon eine gewisse Melancholie im Laufe des Lebens an. Denn wenn man viel mit Menschen zusammen ist, die sehr, sehr viel Leid erlebt haben, dann lässt einen das nicht unberührt. Man verliert auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass es immer alles gut endet oder ja, dass alles gut ausgeht. Das geht es überhaupt nicht. Ja. Ganz viel ist ungerecht. Viele Leute werden zurückgelassen und kriegen überhaupt nicht die Unterstützung, die sie bräuchten. Und viel, viel Gewalt und Elend und Not ist in der Welt. Und da muss man immer wieder einatmen, ausatmen und durchatmen und die Kraft sammeln, um so gut wie möglich was zu machen. Also das eine ist ja individuell mit Menschen zu arbeiten, das andere ist dann auch so Öffentlichkeitsarbeit in aller Form, ja, von Vorträgen, Workshops bis hin zu politischer Arbeit. Und ich finde wirklich wichtig, dass wir uns kümmern, weil es viele, viele Menschen gibt, denen es in ihrem Leben und auch teilweise transgenerational durch die ererbten Geschichten, die nicht ausgeheilt waren, viel abgekriegt haben. Ja.
Glauben Sie noch an das Gute im Menschen?
Ja, eindeutig. Ich finde, die Liebe ist stärker als der Hass, auch wenn man manchmal fast verzweifeln könnte, wenn wieder Krieg und ja, niederdrückendes, erschlagendes, gemeines, böses in der Welt ist. Also denken wir mal an die Epstein-Files, die gerade wieder so die Verkommenheit einer gewissen sehr reichen oder verwöhnten Elite zeigt, die sich dann gönnen, Kinder, Jugendliche, Frauen zum Exzess zu quälen. Und das ist schon, wenn man das mal wieder so deutlich vor Augen hat, und ich weiß, dass es viele solche Epsteins-Kreise gibt, immer mal wieder von dem, was man so mitkriegt von den Patienten. Das ist schon bitter. Ja, es wird viel, viel, viel verdeckt und ja, deswegen sagen wir mal so, man tut den Opfern nicht gerne viel Gutes, glaube ich, so politisch. Wir merken das immer. Ich habe in den 70er Jahren, da gab es die Enquete-Kommission, Psychiatrie-Enquete, dann gab es in den 90er Jahren die sogenannte Sekten- und Psychogruppen-Enquete. Und immer sagen sie, man muss viel mehr machen. Inzwischen geht alles wieder rückwärts. Ja, es wird gerade wieder ganz viel abgewickelt im Sozial- und Gesundheitswesen. Der Fonds sexueller Missbrauch wird abgeschafft und die Menschen haben es richtig schwer, wenn sie ohne dass sie selber was dafür können, schrecklichst behandelt worden, dass Vaterstaat wirklich für sie dann auch sorgsam sorgt. Das ist sehr, sehr schwer. Die müssen alle so kämpfen, die Leute, um ein bisschen Psychotherapie zu kriegen und die Hilfen zu haben, die sie brauchen. Also, das ist schon in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich, denjenigen, die so niedergeprasselt wurde, aufzuhelfen.
Was ist der Grund dafür?
Gier, Macht, Geld. Ja, ich glaube, die Menschheit ist, also um es mal ganz pauschal zu sagen, eine Fehlkonstruktion in einer bestimmten Hinsicht. Technisch hochentwickeltes Gehirn, sozial unterentwickelt. Ja, und die Leute sind, wenn sie selber was haben können, ja, dann stoßen sie die weg, die es nicht so gut haben. Das ist so eine Entwicklung. Man nennt es auch die weißen Raben. Also die es geschafft haben, ja, die sagen, ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Du kannst ja auch gucken, wo du bleibst. Und dieses kriegt dann oft so eine Schlagseite. Und wenn man dann zur Elite gehört, dann denkt man oft, die anderen sind selber schuld, die es nicht geschafft haben. Und das stimmt nicht. Denn das sage ich oft, dicht neben unserem Leben, unserem, ist eines, was wir auch hätten leben können oder was wir vielleicht irgendwann leben müssen. Unter der Brücke, down and out, völlig verloren, ja, niederkartätscht, nur noch ein Bein, ja. Irgendetwas Grausiges kann uns jederzeit treffen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass uns das im Bewusstsein bleibt und wir nie dazu übergehen, andere für minderwertig zu halten.
Diese Epstein-Files, das ist ja irgendwie so eine Spitze des Eisbergs. Manche sagen, bewusst soll die Aufmerksamkeit jetzt dahin auch gerichtet werden. Es ist jetzt irgendwie kein Zufall, dass da so absichtlich transparent mit umgegangen wird. Jetzt könnte man ja meinen, wir wären langsam in einer Zeit der Aufklärung und in einer Zeit des jetzt kommt alles dann mal ans Licht angekommen. Sind wir das?
Vielleicht ein bisschen. Aber meine Erfahrung ist, es gab immer wieder solche Phasen. Ja, also wenn man lange lebt und sehr bewusst politisch ist, ich war mit 11 habe ich angefangen, den Spiegel zu lesen. Ich habe natürlich nicht alles verstanden, aber ich wollte unbedingt so mitreden mit den Erwachsenen, wenn die sich über Politik auseinandergesetzt haben. Ne? Heute lese ich den Spiegel eher nicht mehr so, weil ich ihn nicht mehr so finde, dass man wirklich sehr viel gute Informationen, nur einseitige, ne? Wenn man auf einer Seite nur ist, kann man den Spiegel gut lesen. Sonst ärgere ich mich so oft, dann lese ich nicht. Aber es ist so, wenn man verschiedene Zyklen erlebt hat, merkt man, es gibt schon eine Art gläserne Decke insgesamt. Nicht nur für die Frauen, wenn sie aufsteigen, sondern für alle. Ja? Wenn du zu einer bestimmten alten, reichen Elite gehörst, dann ist für dich bestimmte Dinge sind für dich vorgesehen. Du musst dich denen aber auch dann fügen und mitmachen. Und wenn du aufsteigen willst, Top-Management, dann sagen mir ganz viele Leute, du kommst, wenn du aufrichtig bist, bis zum gewissen Grade und dann musst du die Schweinereien mitmachen. Und wenn du das nicht machst, bist du weg. Ja? Und das zeigt einfach, dass es irgendeine Fehlgeschichte gibt in unserer Gesellschaft, und das ist, glaube ich, weltweit so, vielleicht eine menschliche Eigenart, sodass man überlegen muss, wollen wir so sein oder muss es eine andere Art von Revolution geben, die wirklich sagt, wir wollen diese Art Eliten nicht. So nicht. Wir wollen aber auch nicht alle arm sein. Ja, also Kommunismus ist auch nicht die Lösung. Ja, wirklich nicht. Also wir wollen fleißig sein. Der, der bisschen sich doll angestrengt hat, soll auch belohnt werden. Das ist alles gut, ja. Aber die Art, wie sozusagen Strippen gezogen werden und versucht wird, so global sozusagen die Menschheit unter Kontrolle zu bringen und die sind alle blöd und so, und ein bisschen zum Transhumanismus, das ist ja eine ganz große Katastrophe. Das wollen viele nicht, aber man muss es ihnen erklären, weil es sehr kompliziert ist, ja. Das durchschauen viele Leute gar nicht, wenn sie vor Ort mit irgendwelchen Politikern reden, die alle schöne Reden halten und dann irgendwelche Sachen machen, die nur immer das Geld von unten saugen und es nach ganz oben schaufeln, ja, die dann sehr viel Geld wieder haben. Und die dazwischen, der ganze Mittelstand und so, also im Grunde das, was die Gesellschaft aufrecht hält, verarmt. Das passiert gerade wieder, also gerade im Westen. Und so muss man ganz viel klug studieren, nicht nur persönlich, individuell, psychologisch, sondern vielleicht auch gesellschaftspsychologisch, um zu denken, wollen wir das? Ja, ich maße mir nicht an, dass wir das nun hinkriegen, in meiner Lebenszeit schon gar nicht, aber dass es etwas gibt, was zutiefst zerstörerisch ist, was sich Leuten bemächtigt, die viel Geld, viel Macht und viele Möglichkeiten haben. Das, glaube ich, können wir sehen. Und dagegen müssen wir auch immer wieder angehen. Von links, von rechts, von der Mitte her, egal von wo.
Gibt's sowas wie den Teufel?
Ja. In Menschengestalt.
Gibt's
Es
das?
gibt, und es gibt eine, sozusagen das Böse. Ja, es gibt das Böse, ganz eindeutig. Ich habe es gesehen. Das
Wie sah
Glitzern
das
in
aus?
den Augen von Menschen, die Lust haben, absolut Zerstörerisches zu tun. Und alles zu machen, damit wirklich die letzte Qual auch noch einem anderen zugefügt wird, das gibt es ja, das gibt es leider. Und auch das gehört zu Menschen dazu.
Sie standen so etwas gegenüber.
Ja, ich sehe es meistens in den Überlebenden von sadistischer Gewalt, auch von so sadistischer, extremer Ausbeutung, irgendwelche Kreise, wo dann Kinder extrem gequält werden. Ja, da sieht man dann, wenn man mit den Überlebenden Traumabearbeitung macht, dass nach viel Stabilisierung dann auch mal eine Durcharbeitung heißt. Das ist Hardcore, wenn man das Leid, was ihnen zugefügt wurde, und die sogenannten Täterintrojekte, das sind sozusagen die verinnerlichten, täterimitierenden Selbstzustände. Ja, wir machen andere Leute nach im Innern. Wir reden so manchmal wie die Leute, die uns geschadet haben. Wollen wir zwar nicht, machen wir aber ab und zu. Oder haben diese Impulse auch. Und dadurch sehe ich auch in den Überlebenden oft den Teil von dem Täter oder der Täterin, die diese Qualen zugefügt haben. Und ja, es gibt das Böse und es gibt ganz furchtbare Menschen auch. Am schlimmsten sind die, die ganz kalt sind. Eine Frau hat mir mal gesagt, die Satansfuzzis, die mich ausgebeutet haben und gequält haben, waren noch vergleichsweise harmlos. Aber wenn ich dann in Bad Godesberg, das war damals nahe der Bundeshauptstadt Bonn, das Reichenviertel, in irgendeiner Villa das Vergnügen von irgendwelchen Armani-Anzugträgern war, da habe ich wirklich die Todesangst gehabt, weil die eine Kälte ausgestrahlt haben, ein abgeschaltetes, kaltes Sein, das nur noch einen Kick kriegte, wenn noch eine Qual und noch eine Folter und noch eine todesnahe Situation hergestellt werden konnte. Und solche Menschen sind zutiefst böse. Nicht keineswegs alle, ja, also nicht irgendwie pauschal, ja, aber es gibt solche Leute, Es gibt die auch, es gibt Sadisten natürlich auch in Prekariat, ja. Aber die sich's leisten, richtig systematisch auszubeuten, zu erpressen, ja, und wie es bei Epstein ja auch passiert ist, das war ja nur dazu da, diese Vergnügungen, damit sie ganz viel Material hatten, die Leute zu zwingen, in ihre Richtung das zu machen, was sie wollten, Geld zu verschieben oder Gefallen zu tun oder sonst irgendwas, ja. Und dieses Grundprinzip, das existiert sehr häufig und das ist schon böse, ja.
Sind wir mit dem Guten stark genug, um dem immer wieder auch antworten zu können?
Ja, ich glaube schon, weil der Mensch will gut sein. Ich habe das immer erlebt in den Therapien, auch mit Leuten, die zu 80, 90% identifiziert waren mit dem Bösen, Täter, Täterinnen. Ja, die Leute wollen gut sein, die wollen es auf jeden Fall richtig machen. Das ist in uns selber als Menschen sehr tief drin. Sie wollen dazugehören, ist auch wichtig, eine Zugehörigkeit zu etwas haben. Und sie wollen möglichst nicht viele Schmerzen haben selber. Ja? Und wenn Leute wissen, hör zu, du fährst wieder ein ins Gefängnis oder du kommst hier gar nicht raus, wenn du nicht anfängst, ernsthaft dieses Thema zu bearbeiten, was du da drin hast. Und es sind nicht echte Sadisten. Zum Beispiel unter den Sexualtätern 7, 8% sind echte Sadisten. Der Rest sind Leute, die einfach mitmachen. Ja, oder auf die Idee kommen, weil sie gerade mal irgendwie Lust dazu haben, ja, der Typ, der Einbrecher, der eigentlich den BMW klauen will und dann ist eine Frau, die liegt im Schlafzimmer und dann nimmt er die auch noch mit, ja, sexuell. So, ja, das gibt's alles. Es gibt ganz, ganz viele Variationen sozusagen eines Themas. Aber im Prinzip geht es wirklich immer darum, dass Menschen dann doch gut sein wollen oder es richtig machen wollen und Zugehörigkeit wollen und wenig Schmerzen. Und wenn man das weiß, dann weiß man, man muss Gewalttäter, das ist was sehr Wichtiges, was man unserer Bundesregierung nur ins Stammbuch schreiben kann. Ne, zero tolerant gegenüber Gewalt, egal aus welchem Land der Mann kommt oder die Frau. Ja? Was ist das für ein Schwachsinn, Leute, die von irgendwoher kommen, besser zu behandeln? Es gab jetzt gerade einen, hat einen 14-Jährigen umgebracht, der kriegte Sozialstunden. Ja, das ist doch nicht zu fassen. Und zu sagen, das ist nicht ausländerfeindlich und rassistisch, sondern das ist Opferschutz. Ja, wir müssen uns klar machen, wem wollen wir jetzt Täterschutz machen und täterfreundlich sein? Und ist das das Wichtige für uns? Ich finde nicht. In einer Gesellschaft muss klar sein, wir müssen die Opfer schützen. Und also zumindest als Staat. Ja, das ist eine Aufgabe. Sonst brauchen wir keine Steuern zahlen. Wofür zahlen wir die? Ja, wir sollen es beschützen. So. Ja, und nicht die Zero Tolerance gegenüber Gewalt. Ist ganz wichtig, dass der Anfang von allem und es muss ziemlich schnell und prompt erfolgen. Ja, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Sonst züchtet man sich chronische Täter ganz früh. Und dann wirklich mit denen aber in Beziehung gehen. Ja, das reicht ja nicht, die nur einfach wegzusperren zu anderen. Die lernen sie noch, wie man noch mehr betrügt und raubt und erpresst und sonst was alles macht. So, man muss mit denen in Beziehung gehen, man muss mit denen arbeiten, muss sagen, hör zu, du kannst ein gutes Mitglied unserer Gesellschaft werden, aber du musst ganz viel lernen. Ja, und sie muss sie respektieren, das ist immer klar. Keiner soll entwürdigt so werden. Aber man muss Leute, die Täter sind, erziehen. Die haben nämlich etwas Bestimmtes nicht gelernt, nämlich die Grenzen anderer Leute einzuhalten. Und wenn wir das wollen untereinander, dass wir respektvoll und nicht grenzverletzend sind, dann müssen wir zuallererst die Grenzverletzer sanktionieren. Eigentlich eine einfache Sache, finden Sie nicht?
Wie kaputt ist unsere Gesellschaft gerade? Und wie traumatisiert?
Ja, man kann es nicht sozusagen, ich will es nicht pathologisieren, nicht? Aber es gibt ganz viele Leute in unserer Gesellschaft, die ganz viel Schreckliches erlebt haben und das nicht verdaut haben. Auch die meisten Täter, die wir irgendwie finden, die haben alle irgendwie, die sind entwürdigt, entwertet, verkloppt, gequält. Ja, und die, wenn man von den aus anderen Ländern, die mussten dann noch Flucht und Drama und sonst was alles hinter sich bringen. Also es gibt ganz viele Leute, die haben ganz wenig Ressourcen im Sinne von, ich bin ein geliebtes Kind, ja. Ich habe was zu geben, ich habe was übrig für andere, ich mag Leute, ich helfe Leuten und so. Man kann von Glück sagen, wenn man so jemand ist oder wenn man auf so Leute trifft. Aber wenn man viel entwertet und entwürdigt wurde und wenig in dieser frühen Zeit des Lebens Schutz und Geborgenheit und Wärme gekriegt hat, dann hat man das lebenslang ziemlich schwer. Und wenn sich das in der Gesellschaft so kumuliert, auch aus den vorherigen Generationen noch kommt, ja, dann hat man eine Gesellschaft, die ganz irritiert ist, die ganz ganz schnell außer sich ist. Dazu kommt dieses durch die Digitalisierung, dass die Leute ständig on Kriege, Dramen, Katastrophen verfolgen können. Das war früher nicht so. Ja, da musste man ein paar Tage warten, bis man es in der Zeitung las. Ja, jetzt kann man immer dabei sein. Und diese Alarmismen, dann leben die Medien davon, noch greller, noch schriller, noch so. Ja. Oh Gott, bin ich froh, dass ich nicht mehr diese Medien. Ich bin immer nur diejenige, die was erläutert, erklärt und lieb mit den Leuten ist und nicht mehr sozusagen diesen ganzen Alarmismus mitmachen muss. Das ist ganz schrecklich. Das ist verheerend. Das muss anders werden. Das heißt, die Leute müssen abstinenter werden. Wann schalte ich ein? Wann schalte ich nicht ein? Ganz was Wichtiges. Ja. Wann mache ich stundenlang dieses aus? Ja. Muss man immer wieder sich selber sagen und nicht bis zum Augenzumachen noch. Was war noch im Iran? Und was ist jetzt das allerneueste Katastrophe? Ja, furchtbar. Und man macht den Leuten Angst. Also Klimakatastrophe, es gibt keine Zukunft mehr für uns alle. Was für ein Blödsinn. Ja? Wenn man soll den Leuten beibringen, du Mathematik, Chemie, Physik, ja, viel lernen und gucken, dass wir all diese Sachen, die da schlecht sind, dass wir die besser machen, dass wir das auffangen, dass wir zusammenwirken damit. Dieser schöne blaue Planet gut erhalten bleibt. Ja? Aber man muss die Leute nicht katastrophisieren ständig. Ja? Das tut niemandem gut. Ich habe auch ein paar von diesen Klimaklebern erlebt und die tun mir wahnsinnig leid. Und die kommen meistens aus Elternhäusern, wo auch schon ständig Alarm, Alarm und Katastrophe, Katastrophe gepredigt wurde. Und das sind ganz unsichere Kinder. Ja, ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, diese Veränderungen auch mit den Medien hinzukriegen, dass wir On-Off-Zeiten haben für solchen Alarmismus und dass wir mehr Gemeinschaft wieder hinkriegen. Wir sind viel zu isoliert geworden. Ja, ich glaube, da muss ganz viel passieren, wieder zusammenzukommen und sich zu verständigen. Man sieht diese Spaltungsphänomene auch, ne? Bist du nicht derselben Meinung, dann schlage ich dir sozusagen mindestens verbal den Schädel ein oder ich melde dich in den Petzportalen. Ja, wie schrecklich. Wollen wir das? Ich will das nicht. Wollen Sie das? Nein. Ja.
Braucht es dafür einen riesen fetten Crash, dass erstmal alles wieder irgendwie auf Reset und Null gesetzt wird und wir wieder anfangen können, irgendwie miteinander zu sein, weil wir gar keine andere Möglichkeit mehr haben? Oder glauben Sie, wir kriegen das auch Schritt für Schritt so hin?
Was für eine gute Frage. Ich habe auch keine Glaskugel, aber ich könnte sagen, die Wahrscheinlichkeit ist leider groß. Ja, wir versuchen uns dagegen zu stemmen, immer wieder Vernunft und Freundlichkeit und Wertschätzung und Diskussion, ja, in die Welt zu bringen. Ich habe gerade erlebt, dass die arme Alice Schwarzer sozusagen rausgemobbt wurde aus einem Hamburger Theater, weil sie eine Lesung machen wollte von Leuten, die ihr das verbieten wollten. Und da denke ich, das ist so ein Beispiel dafür, für diese sogenannte Cancel Culture. Ja? Alle sollen weg, die eine andere Meinung haben. Was für ein Unsinn. Ja? Ich rede mit allen, immer. Ja? Ich bin nicht, manchmal kräuseln sich mir die Fußnägel, sage ich auch offen, ja, wenn ich auch Donnerwetter, ja. Aber ich höre allen zu. Ich habe Mördern und Totschlägern und den Opfern davon massenweise zugehört. Und ich höre auch da draußen allen möglichen Leuten zu. In der Ukraine, was die Leute gegen die Russen. Der Russe ist unser Feind für immer und ewig in Russland. Und wo man hinkommt, kann man dieses Phänomen finden. Wir sind okay. Ja? Also, dass wir einander auch schlecht behandeln, das fällt dann unter den Teppich. Aber die andere Gruppe, die ist ganz, ganz schlimm. Und die ist die Ursache für alles, ja. So wie in Deutschland ist es so albern immer. Wenn man im Ausland weitestgehend lebt, guckt man auf Deutschland ganz mitleidig und sagt, was habt ihr denn mit der armen AfD? Die war noch nie an der Regierung, ja. Aber, oh. Das ist der neue Faschismus und alle müssen sich zusammentun und man darf denen nicht zuhören, man darf denen keine Pöstchen geben, man darf die nicht wählen und wehe, man findet jemanden, der mit denen sympathisiert und unter der Hand. Also, wenn man mal einmal das Programm der AfD gelesen hat, ist das im Grunde das alte CDU-Programm. Also, es ist dann irgendwie so, da denke ich dann immer, was ist los mit euch? Ja, also redet miteinander, kämpft miteinander, ringt miteinander um die besten Lösungen. Aber wenn ihr euch gegenseitig sozusagen immer zu den Schädel einschlagt, dann kommt das dabei raus, dass wir am Ende den großen Bums haben. Krieg, Elend, Zerstörung. Und dann haben wir wieder eine Stunde Null. Ja? Meine Oma hat zwei Weltkriege überlebt. Was, wenn die angefangen hat zu erzählen, na, bumm, ja? Dann hat man sich hochgerappelt, der nächste Krieg. Und wir wollen keinen weiteren, wirklich nicht. Ich nicht. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die nicht nur die Industrie für Waffen, sondern auch Leute, die sich nach einer Katharsis sehnen, zunehmend, wenn die Spannungen steigen. Dann gibt es Leute, die wollen die große Explosion haben. Ja, weil das kennen wir, das ist in der menschlichen Natur, ne? Dass wir da kommen irgendwie, es muss jetzt mal aufbrechen. Aber wenn man das als ein Staat oder als Gesellschaft macht, dann hat man irgendwann eine wahnsinnige Explosion und die zerstört erstmal. Krieg ist nicht Politik mit anderen Mitteln, es ist das Versagen von Politik. Ja, und wenn wir das uns mal klar machen und überlegen, was haben wir alles falsch gemacht, damit Ukraine-Krieg stattfindet, damit der Iran-Krieg stattfindet und so viele andere Kriege auf der Welt, ja. Also es ist immer so niedlich in Deutschland, dann rennen wir Palästina. Palästina. Was im Iran, da wurden gerade 30.000 Leute niedergemetzelt, haben wir jetzt keine Zeit für. Palästina, ja. Und klüger wäre es, ja, zuzuhören, beide Seiten zu hören, hinüber und herüber, sich diese komplexe Geschichte anzusehen, so kompliziert wie sie nun mal ist, und versuchen, ein bisschen dazu beizutragen, Konflikte zu bereinigen oder zu verändern. Aber wissen Sie was? Ich sehe es, es fängt bei den Leuten selber an, innen drin. Wenn man selber nur noch eindeutig sein will, wie die Mathematiker das nennen würden, ja, man will immer nur eins sein, gut. Ja, aber wir sind eben gut und böse. Wir machen ganz viele Fehler. Wir sagen dumme Sachen. Ja, wir verändern uns im Laufe des Lebens. Ich bin heute, ich sage immer mit einem, der das erfunden hat, I didn't leave the left has left me. Ja, als jemand, der im sozialen und Gesundheitswesen arbeitet, bist du automatisch links. Ja, weil du für die kleinen Leute bist, weil du dich für die einsetzt. Ja, das ist immer links gewesen. Ja. Und inzwischen kann ich gar nicht so schnell gucken, wie man in die Nazi-Ecke gedrückt wird, weil man ein bisschen kritisch ist gegenüber bestimmten politischen Entwicklungen. Ja. Das taugt nichts. Wir müssen zuhören, diskutieren, streiten, uns hinsetzen und müssen ertragen, dass es Menschen gibt, die andere Meinungen haben und andere Lebenswege und Entwürfe haben. Wenn man in der Welt rum düst, wie ich das oft mache, ja, dann sieht man so viele Menschen mit so vielen Leben und so viele Kulturen und ja, und die einen glauben, das glühend und die anderen glauben, das glühend. Und wenn man das nur genug macht, dann merkt man, dass es Unsinn ist. Nur eine Sache ist das Richtige. Das geht nicht. Ich glaube, das, ich weiß nicht, die Leute können doch reisen, wenn sie nicht immer nur in irgendein Hotel mit Pool am Strand, sondern sich auch die Mühe machen, ein bisschen mit den Leuten zu reden, vielleicht kommt man vielleicht auf sowas.
Letzte Frage zum Krieg. In meinem Kopf läuft gerade so ab, oh, ich würde gerne so langsam wieder über was Positives reden. Aber letzte Frage zum Krieg oder zu den Kriegen, zur
Ja.
gesamten Welt. Stecken wir eigentlich in einem riesengroßen Glaubenskrieg?
Ja, in gewisser Weise schon. Und ich glaube, dass das Schwierige ist, dass uns viel Spiritualität verloren gegangen ist. Das Geld, der Konsum ist für die einen sozusagen der Gott, ja, und für die anderen muss es jetzt Allah sein oder wahrscheinlich gibt es irgendwo wieder fundamentalistische Christen oder dann gibt es diese ganzen Kulte, also auch destruktive Kulte und dieser Satanismus hat einen Zulauf, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Also das ist ja das Nihilistischste, was es überhaupt gibt. Und es gibt aber eine Suche nach Sinn. Und das ist das, was uns letztlich, glaube ich, retten könnte. Dass wir die Frage nach wozu? Wozu lebe ich? Was mache ich? Wozu tue ich das? Ja? Welches Lichtchen kann ich denn in die Welt bringen? Ja, das ist vielleicht, wenn ich dann nicht mehr bin, muss es keinen Schrein geben oder sowas, ja. Aber dass so ein paar Leute das Gefühl haben, das war gut, dass sie gelebt hat. Ja, sie hat uns was Gutes getan. Und wenn das alle Leute so denken würden und machen würden oder mehr davon, ja, dass man Liebevolles, Wertschätzendes, Heilsames, Tröstliches in die Welt bringt und auch Spaß an Kreativität und sonst was. Aber die Leute müssen suchen nach dem Sinn. Ich erlebe so viele junge Leute, die völlig fertig sind von der Last der Globus geht den Bach runter und wir werden alle sterben ganz bald. Ja, da möchte man ihnen die Last ein bisschen von der Schulter nehmen, aber so einfach ist es nicht. Man muss mit ihnen ganz viel reden und das kleine Flämmchen von Lebensfreude und dass es reicht, wenn man da ist und und strahlt oder irgendwas Nettes macht, ja. Und diese Frage nach dem Sinn, wofür bist du da? Das ist, glaube ich, etwas, was die zum Beispiel die islamistische Welt ganz eindeutig beantworten kann. Und deswegen hat die einen Zulauf, ja. Und die überrennt die westliche Welt zurzeit, ja, in einer Art, dass ich nur sagen kann, oh, wow, bitte seid vorsichtig, ja. Islamistische Strukturen, ich möchte nicht unter der Scharia leben, ich möchte keine Burka tragen oder ein Chador oder mich sonst wie verhüllen müssen, ja. Ich möchte nicht die Hand abgehackt bekommen, weil irgendjemand behauptet, ich hätte ihm eine Mark weggenommen oder einen Euro. Also, liebe Zeit, lass uns doch mal wach werden und sagen, nein, wir müssen unsere Werte auch vertreten. Ja, das geht gerade so in den westlichen Ländern, geht das alles so ein bisschen baden. Und wir haben viel zu bieten. Wir haben Aufklärung, wir haben Kultur, wir haben Kunst, wir haben Demokratie. Die schwierigste und komplizierteste Form, ja, aber immer noch vergleichsweise die beste.
Wenn ich jetzt gerade zuhöre und ich bin ein junger Mensch, zum Beispiel, und ich kann mich so in irgendeiner der genannten Punkte wiederfinden und stelle mir natürlich die Frage, wie komme ich da jetzt raus? Ich bin voll mit Kummer, ich bin voll mit Trauer, ich bin voll mit Sinnsuche, komme aber als Suchende nicht wirklich zu einem Ergebnis. Ich bin verloren.
Ja.
Lebe so vor mich hin,
Am
lass mich so
Leben.
vom Leben irgendwie so durch jeden Tag durchpeitschen, bin anfällig für jegliche Formen von Sinnquellen oder vermeintlichen Sinnquellen. Was mache ich?
Das Erste ist es wahrzunehmen, dass es so ist. Das ist ja schon der erste Schritt, zu sagen, es geht mir ganz schlecht. Ja. Ich will vielleicht, das wäre das Nächste, ich will nicht, dass es so bleibt. Ich will mich damit nicht begnügen. Das wären schon zwei wunderbare erste Schritte. Und dann suche Leute, Menschen. Das ist vielleicht schwer, wenn man jemand ist, der eher alles so für sich irgendwie immer ausmacht. So. Ja, sich so ein bisschen jemanden zu suchen, wo man sagen kann, du kannst mir mal einen Arm nehmen oder so. Mir geht es gerade so scheiße. Ja. Oder. Oder einfach irgendwie zu sitzen und zu sagen, können wir mal einen Kaffee trinken? Ich will einfach mal raus hier. Ich muss mal irgendwo was anderes sehen. Also Menschen suchen, mit denen man überhaupt anfangen kann, zu signalisieren nach außen hin, du alleine komme ich jetzt hier nicht mehr klar. Ja. Das ist ein ganz wichtiger nächster Schritt. Das wäre der dritte Schritt schon. Der vierte wäre dann jemanden zu finden, der oder die wirklich sich mit mir hinsetzt und nicht blöde, einfache, banale Lösungen hat sofort. Ja, dann mach doch einfach das und das. Oder einem sagt, stell dich nicht so an. Ja, was manchmal das Synonym ist, ja, für diese schnellen Ratschläge, ja, da machst du das und das. Heißt im Grunde, stell dich nicht so an. So. Und das kann man dann nicht brauchen, wenn es einem so schlecht geht. Ist man zart, ist man verletzt, verletzlich, suchend, wund, so, ja. Und dann such mal jemand, der nicht solche primitiven, einfachen Antworten hat. Und das sind dann manchmal Profis, die muss man lange suchen. Wenn man großes Glück hat, hat man es im Freundes- oder Bekannten- oder Kollegenkreis. Und mein Tipp ist, suche jemanden, in dessen Gegenwart du dich ruhig fühlen kannst. Nicht jemand, wo es so, hey, so aufgeregt wird, ja? Wo du ruhig wirst. Weil wenn du Kummer hast, ist das das Wichtigste, was euer beider Lernfenster öffnet, ja? Wo es einen Austausch innen außen geben kann, wenn man zusammen ruhig da sitzt und sich zuhört und nachdenklich wird zusammen, keine so einfachen Lösungen, sondern erstmal damit sein können mit jemandem. Und dann wäre die fünfte Geschichte vielleicht, dass man sagt, so, und jetzt muss ich wirklich was bearbeiten. Also richtig mir einen Schmerz angucken, irgendwas, was ich versäumt habe oder etwas, was früher so wehgetan hat, wo ich immer drüber weggeschlabbert bin und was aber trotzdem eine Wunde gemacht hat. Oder irgendeine Verzweiflung, die in mir sitzt, die ich mir mal vielleicht doch näher, da muss ich die Bretter mal, auf denen ich so tanze, mal ein bisschen wegräumen ab und zu, muss da mal reinklettern und muss da mal. Ja, und dann tut es auch weh und dann ist es unangenehm und dann ist man noch wunder. Zwischendurch geht es einem dann eher mal noch schlechter, zwischendurch mal so ab und zu. Aber man merkt, irgendwas wird danach besser, irgendwas beruhigt sich innerlich, irgendwas, ja, ich kann freier atmen, ich habe wieder ein bisschen mehr Kraft. Ja, das sind die Dinge, die helfen, die sind gar nicht so furchtbar spektakulär. Was wir in unserem Beruf machen, das haben früher die Priesterinnen in Griechenland, ja, wo man so ein bisschen was hingetragen hat und dann hat man sich da hingesetzt und dann gesagt, ich kann nicht mehr, weiß nicht mehr, ja, und dann kriegte man irgendwas. Oder wenn man beichten ging als Katholik, dann kriegte man so und so viel Rosenkranz. Manchmal half es, manchmal nicht, ja. Aber ein guter Geistlicher wird nicht nur das sagen, sondern wird sich hinsetzen, wird zuhören und wird auch versuchen, als Mitmensch zu antworten. Also dieses, dass man in Resonanz miteinander geht, sich anvertrauen lernen wieder auch. Für viele gilt es, sich wirklich erst nochmal anvertrauen zu lernen. Das ist nicht so einfach, ja. Weil viele Leute haben Angst, zu entwertet zu werden oder eben so abgespeist mit irgendwas. Ja. Das sind die Wege, die eine solche Veränderung auslösen können. Aber man braucht dann irgendwann einen anderen Menschen dazu, wenn man selber gar nicht mehr weiterkommt. Und das ist heute kostbar, um so zu finden.
Wie finde ich den?
Suchen. Es gibt Menschen überall. Es gibt ganz seltsam, manchmal gibt es irgendeinen, wo ich gerade bei Pfarrer war, ja, manche finden irgendeinen Geistlichen irgendwo, einen Mönch, ja, oder manche finden eine Psychotherapeutin oder manche finden eine Freundin, wo es einen so tiefen Austausch gibt oder einen Freund, ja. Ich erinnere mich an einen Mann, der gesagt hat, das, was ich mir am meisten wünsche, ist ein Freund. Und dann haben wir daran gearbeitet, dass er das schafft. Er hatte nämlich schon jemanden im Blick, ja, und traute sich aber nicht, ja. Da brauchte es nur ein bisschen psychotherapeutische Unterstützung, um ihn dahin zu bugsieren, dass er diesen Freund so ansprechen konnte. Und dann war das schon, dann hat es dann ausgereicht, weil die beide, tatsächlich hat sich jemand Gutes ausgesucht, gar keine sexuelle Beziehung, sondern eine Freundschaft, ja. Und ich glaube, danach sollten wir alle suchen, nach Austausch, der aufrichtig ist, der echt ist, ungekünstelt, ohne Schmuh, einfach miteinander sein und sich gegenseitig zu unterstützen, so gut wie wir das vermögen, ja. Ich glaube, da braucht sich immer eine Psychotherapie dafür. Aber leider sind wir jetzt die modernen Priester, ja. Weil wir zu uns kommen sie gerade, ich könnte mich 20 Mal klonen, ja. Und meine ganzen Kollegen auch, ja. Also es ist so ein Bedarf nach genau dem. Und das stimmt doch was in unserer Gesellschaft nicht. Wenn die Leute so wenig andere finden, da kann ich immer nur sagen, geh und suche, suche. Ich habe gerade wieder zwei Frauen, die so verschieden sind wie nur irgendwie, die sich gefunden haben und jetzt wunderbare Reisen zusammen machen und wirklich ein erfüllendes Miteinander als Freundschaft erleben. Ja, es kommt nicht darauf an, nur tiefe Psychotherapie zu machen. Es kommt auf so eine Mitmenschlichkeit an.
Mega schön. Mega schön. Vor allem auch irgendwie in Kombination mit so einem Ticken Mut auch, oder?
Ja,
Also
man braucht
ich
Mut.
muss selber losgehen und ich muss irgendwie.
Und mich trauen, was von mir zu zeigen und so, ja. Und das ist für viele Menschen, die ja teilweise werden ja heute die Beziehungen begonnen und beendet per WhatsApp, ja. Ja, und was wollen wir das? Ich würde das echt nicht wollen und ich finde es furchtbar. Aber es gibt genügend Menschen, die so leben. Und davon müssen wir weg. Wir müssen wieder in einen mitmenschlichen, direkteren Austausch kommen. Das wird uns gut tun und sehr, sehr helfen. Ich glaube, das ist vielleicht somit das Wichtigste, was es als nächstes braucht.
Glaube ich auch.
Ja.
Glaube ich auch. Und ich finde es sehr spannend, dass mir das gerade in Gesprächen immer wieder begegnet, weil das ist so, wenn ich einen Ballon spannen dürfte, welches Thema ist mir persönlich auch gerade am allerwichtigsten, dann wäre es das, dass wir Menschen lernen, wieder miteinander umzugehen und dass es anders geht als so, wie es jetzt gerade ist. Und dass uns
Ja,
das, glaube ich, gut tun
genau.
würde.
Nur aus der Distanz kann man einander so vernichten wollen. Es sei denn, man ist wirklich jetzt in unmittelbarer Lebensgefahr oder so, ne? Aber abgesehen davon, diese ganze Art, die sind böse, die sind schlecht, die dürfen nicht dies und die das, mit denen darfst du nicht umgehen, ja. So, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, hieß es wohl. Ja, und aber da, nur durch den Nichtkontakt glaubt man dann, das sind Schmuddelkinder. Ja, in dem Augenblick, wo du dann wirklich einen persönlichen Kontakt hast, ist das aufgehoben.
Ich hätte mal noch eine Frage, oder theoretisch hätte ich noch 100 weitere
Ich
Fragen.
hoffe das.
Ja, aber Sie hatten so im Laufe des Interviews gesagt, wenn einem dann was Blödes passiert ist, ich versuche es kurz in eigenen Worten zusammenzufassen, wenn einem was Blödes passiert ist, übernimmt man Anteile des Täters. Gibt es das auch in Form von softeren Varianten?
Ja.
Und wie erkenne ich's?
Immer dann, wenn Sie erlebt haben, dass jemand Ihnen richtig Sie tief verletzt hat, körperlich, seelisch, geistig, so, können Sie davon ausgehen, dass Sie den Täter da innen haben. Ja, das ist ganz verrückt. Und wenn Sie nur 10 Sekunden im Flur irgendeinen Überfall erlebt haben, haben Sie den da drin. Und zwar die Wucht dessen, was auf sie eingestürmt ist. Wir sind soziale Wesen. Wir lernen durch den Kontakt mit anderen, indem wir sie sehen oder erleben. Und wenn das ganz intensiv ist, dann vergessen sie das nicht, wie der andere tickt. Also nicht nur, wie der aussah, sondern wie der emotional drauf war, als er ihnen das gemacht hat. Und das ist das, ich habe mal ein Buch geschrieben, Der Feind im Innern, ja. Und das ist so ein spannendes Thema, weil wir das, dann dazu neigen, ich sehe das bei den Opfern von häuslicher Gewalt oder familiärer Gewalt, da diese ganzen Entwertungsspiralen, ja, die von Mami oder Papi gekommen sind oder vom Partner, alles bleibt innen und kreiselt innen und macht sich irgendwie bemerkbar. Oder Leute sagen mir, ich hatte schon ausgeholt und als ich mir gesagt habe, du willst nicht so sein wie deine Mutter, ja, aber es war schon wieder so die Neigung, genau dasselbe zu tun. Und so gibt es bei ganz vielen Dingen so Widerspiegelung, ne? Das geht doch buchstäblich über die Spiegelneurone und auch noch über andere Systeme im Gehirn und im Organismus. Und dann haben wir das erstmal drin. Was in größeren Zusammenhängen übrigens auch heißt, das, was dem Geringsten unter euch, was ihr dem Geringsten unter euch angetan habt, das habt ihr mir getan, sagte Jesus. Ja, so ein ganz, ganz kluger Satz. Wir sind im Grunde verbunden mit allen Menschen. aber schon gar mit denen, die auf uns eingewirkt haben. Und es gibt immer ein inneres Auseinandersetzen müssen damit, ja, sich auch immer damit beschäftigen, was habe ich von meinem Vater oder von meiner Mutter, was will ich behalten, was nicht, ja, eine Arbeit damit. Ja, manches muss man einfach in Schach halten, dass man nicht so destruktiv damit rausplatzt. Das muss man das lernen. Und bei anderen Sachen gilt es, glaube ich, zu sagen, ah, das kenne ich auch. Ich konnte oder ich könnte auch so sein. Ja, und für uns wäre, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Spaltpilz, der war gerade auch, den haben wir auch in der Gesellschaft mit dem Gut-Böse-Schema, was da so enorm reingekommen ist gerade, ja, dass wir uns selber sagen, wir haben die andere Seite immer auch, ja. Es geht darum, dass du es metabolisierst, also verstoffwechselst, dass du dich damit auseinandersetzt. Wie ist denn die Position von Alice Schwarzer, um es jetzt mal zu nennen, die da gerade am Wochenende gecancelt werden sollte? Ja? Warum hasse ich die so und will, dass die nicht reden darf und so? Ja? Was ist das bei mir? Ja? Oder was ist das bei irgendeinem AfDler? Ja, warum? Was hat der? Wovor fürchte ich mich so? Oder vor irgendeinem linken Menschen, der irgendwie predigt, wir brauchen die Revolution und so, und auf die Barrikaden. Ja, also, dann, wenn ich das höre, ich denke so, das ist ja interessant, ich möchte mich mal mit Frau Reichenegg unterhalten. Ja, so, was die sich darunter vorstellt. Und so geht es mir aber auch mit, was weiß ich, wer ist jetzt der Gott sei bei uns, der Höcker oder irgendwie sowas. Natürlich rede ich mit den Leuten. Es ist doch Quark, weil wir haben alle etwas davon da drin. Über die Jahrhunderte und Jahrhunderte unserer Menschwerdung haben wir alle Aspekte schon mal drin und wir sind verbunden mit allen Leuten. Es ist wirklich so, wir sind verbunden, wenn da hinten im Iran eine Bombe fällt, dann habe ich da etwas mit zu tun. Ob du das spürst oder nicht, ja, aber da hinten passiert ein furchtbares Drama gerade. Ist es Befreiung? Ist es nur Zerstörung? Ist es gut? Ist es schlecht? Lass uns darüber streiten. Aber einfache Lösungen sind immer nur ein Teil vom Ganzen. Ja, ich glaube, die Welt ist viel zu komplex, als dass wir uns es so einfach machen sollten, wie viele es sich heute einfach machen. Ja.
Wenn ich mich beobachte, keine Ahnung, ich wurde angeschrien als Kind, ich erinnere mich noch, egal wie alt ich jetzt bin ich Erwachsener. Ich beobachte mich, dass ich das selber auch tue. Ja. Und selbst wenn ich, selbst nur in meinen schwächsten Momenten, ja, wo ich nicht mehr ganz, aber ich tue es trotzdem, ich erkenne es auch in mir. Ist das Wegkriegen dann die richtige Lösung? Weil es braucht ja
Man
ein.
kann Energie nicht vernichten, man kann sie nur verwandeln.
Ja,
Ja,
es braucht
also
ja
wenn
so
die
ein.
Energie da aufsteigt, dann müssen Sie überlegen, was mache ich denn damit?
Ja,
Ja,
ich
also.
versuche gerade sowohl im Kleinen und Feinstofflichen eins zu eins miteinander und gleichzeitig die Brücke zu schlagen auf rausgezoomt auf die ganze Welt. Möglicherweise gibt es Parallelen.
Ja.
Also, Antwort ist
Mikro- und
Energie um.
Makroebene, die haben was miteinander zu tun. Ja,
Energien umwandeln.
Energien verwandeln. Die Wucht ist da immer, ja, auch die Wucht von Gewaltvollem ist da, die Explosionen, die Zerstörungskraft, aber auch das Schaffen von etwas, ja, die Genese, die Entstehung, das Aufblühen von etwas. Es ist vielleicht etwas weniger wuchtig, aber es ist auf Dauer vielleicht genauso kraftvoll. Wenn Sie tatsächlich sowas haben, wie dass Sie immer wieder merken, an bestimmten Stellen platze ich einfach. Was ich mache, ist, ich gehe mit den Leuten hin und mache die Bildschirmtechnik. und gucke mir den Vorlauf von der Situation an, ja, wo sie das letzte Mal so geplatzt sind. Und dann gucken wir, an welcher Stelle müssen sie anfangen, etwas anders zu machen. Oft schon deutlich vorher. Ja, also sowas wie sich beruhigen, atmen, ja, einmal um den Block laufen. Also ich kann ja immer aus dem Nähkästchen plaudern, Borderline-Patientin kommt. Die gerade in so einem malignen Clinch mit mir ist. Alles, was ich sage, wird sie entwerten. Ja? Also, was mache ich? Ja, ich kann auch aus der Haut fahren, ärgerlich werden und sie entwerten und sie rausschmeißen. Ja, kann ich machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ist nicht schön, aber habe ich auch schon gemacht. Aber ich kann auch mir die Situation vorher angucken und sagen, wie gehe ich denn in die Situation rein? Ja, wenn ich schon weiß, ich bin sehr angespannt oder ich habe schlecht geschlafen oder der Mensch triggert mich an allen Ecken und Enden, ja, oder die weiß alle Knöpfe zu drücken bei mir und mich zu entwerten oder ich kann, die lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern, was auch immer einen auf die Palme bringt, ja. So, ich glaube, der Vorlauf ist oft entscheidend, also vor der Situation, dass man sich angewöhnt, so einen Frühscanner zu haben. Jetzt solltest du aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen unfallträchtig zwischenmenschlich, ja. Du bist ein bisschen schlecht drauf oder zu erschöpft oder was auch immer, ne? Und dann muss man was für sich selber machen. Ja, damit man, ich laufe 3 Mal um den Block oder geht 1000 Meter schwimmen oder tröte 2 Stunden mein Saxophon, was auch immer. Aber ich muss es versuchen, runterzukriegen von dieser hohen Spannung. Und so, glaube ich, müssen wir es insgesamt auch machen. Wir müssen diesen Scanner wieder besser haben. Es braut sich was zusammen. Ja, beim Ukraine-Krieg ist eindeutig gewesen, dass man es nicht gemerkt hat. Bei der Corona-Geschichte wissen wir ja jetzt, erstaunt, erstaunt, Herr Epstein hat schon mit Herrn Gates 3 Jahre vorher angefangen zu planen, dass sie mal eine Pandemie haben wollen. Ja, und dann, wie das dann geht und was man dann macht. Und was man damit für ein Geld verdienen kann. Also, wenn es uns gelingt, früh zu bemerken, was sozusagen ein bisschen auf uns zukommt oder was so in der Mache ist, bei uns selber oder in Gesellschaft, dann ist es doch wunderbar, wenn wir da schon Deeskalierendes hintun. Ja? Es gar nicht so weit kommen lassen. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, was wir auch persönlich, ne, immer, schaffen wir auch nicht immer, ja, aber versuchen, so viel wie möglich mit uns selber zur Ruhe zu kommen und ein bisschen wieder ausgeglichener zu werden, viel zu schlafen und solche Dinge zu machen, die einem gut tun, ja, damit man ausgeglichener in Situationen sein kann. Ja, das ist die Verantwortung, die wir haben.
Okay. Mal angenommen, Sie dürften für sich selber nochmal einen Preis definieren. So der Michaela Huber Preis. Global
Dankeschön.
hoch anerkannt. Und jetzt wird Ihnen selber der Preis für Ihr Lebenswerk übergeben. Für was wäre das?
Vielleicht dafür, dass ich liebevoll mit Menschen bin. Das wäre das Schönste. Ja, also ich mag Menschen. Das ist es eigentlich. Ja, und dieses liebevolle Sein, aber gleichzeitig unabhängig sein. Ja, ich identifiziere mich nicht mit dem, auch mit dem Leid des anderen. Nicht so, dass ich gar nichts anderes mehr hätte, sozusagen. Ja. Das ist immer in unserem Beruf so gefährlich. Wenn, das sehe ich bei vielen Kollegen, wenn die so plunged in, ja, total versinken in dem Leid. Die Kombi von liebevoll sein, respektvoll ist auch vielleicht wichtig, Grenzen wahrend und innerlich unabhängig, damit man auch so viel wie möglich gut mit dem anderen umgehen kann. Ja, nicht nur identifiziert oder anti. Wenn es für solche Eigenschaften einen Preis gäbe, wäre nett.
Dann würde ich den gerne nehmen.
Dann nehme ich den.
Letzte Frage. Stellen Sie sich mal vor, es gibt heute Abend ein Abendessen mit Jesus.
Auch schön.
Was würden Sie dem sagen?
Ich würde dem zuhören, wie ich es immer erstmal, also das ist ja jetzt, ist es mal andersrum, Sie fragen mich ja, aber normalerweise ist es ja immer meins. Ich würde mal gucken, wie ist das? Wie kommt er mir entgegen? Wie kommt er mir vor? Ist er müde, erschöpft von den Menschen und sagt, dafür habe ich mich ans Kreuz schlagen lassen, dass ihr alles so macht jetzt, ja? Oder ist er voller Liebe, Güte, Warmherzigkeit? Dann würde ich einfach daneben sitzen und es genießen.
Und wenn Sie eine Frage stellen könnten?
Eine Frage an Jesus stellen, auch eine interessante Geschichte. Vielleicht hat es sich gelohnt. Der hat eine schlimme Reise. Der war in der Wüste und hat gesagt, lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Der hat sich ans Kreuz schlagen lassen für die Sünden und die Schuld der Menschen. Hui. Und wenn ich da sitzen würde, würde ich fragen, na, guck mal, hat es sich gelohnt oder müssen wir es nochmal machen? Ja, ich glaube, es hat sich wieder viel angesammelt.
Ich finde, es hat sich sehr gelohnt, mit Ihnen zu sprechen.
Gleichfalls, es war mir ein großes Vergnügen.
War wirklich schön. Vielen Dank.
Sehr gerne, lieber Herr Schmidt.
Danke, für Ihre Zeit und danke für so gewählte Antworten und für so tolle Gedanken, die, glaube ich, sehr viele Menschen heute inspiriert haben.
Würde mich freuen.
Wenn wir irgendwie mit Ihnen in Kontakt bleiben wollen. Wie finden wir Sie?
Gucken Sie einfach meinen Namen da oben hin.
Was für eine blöde Frage. Nein, wir verlinken natürlich die Website
Gerne,
und alle
gerne.
Profile, die es irgendwie so gibt.
Ja.
Und sagen einfach mal ein großes Danke in Großbuchstaben geschrieben für die schöne Zeit mit Ihnen.
Vielen Dank. Alles Gute für Sie.